zu der Liedgruppe, wo wir keine deutsche Übersetzung haben. Vielleicht kann der Leser jetzt spontan. Kannst du uns kurz sagen, was wir da gesungen haben? Also der Refrain war eindeutig, Halleluja, Halleluja, Halleluja an Jesus. Was war denn da sonst noch, was wir da gesungen haben? Das war ja sehr viel Text.
Also.
Und dann bekommen wir durch dieses Rundfunk ist das Wort, das alle kennen, glaube ich, das habt ihr schon gehört, auch die Deutsch lernen müssen, Beruf. Und Beruf hat mit einer Aufgabe zu tun, die zu erledigen ist. Beruf hat mit Arbeit zu tun, der ich nachgehe. Beruf hat mit einem Dienst zu tun, mit einer Dienstleistung, die ich erfülle. Ja, das ist Beruf. Und wir bekommen diese Berufung als Lebensanstellung. Wir werden quasi Beamte im Reich Gottes. Wir werden angestellt über die Pension hinaus, weil es im Himmel keine Pension mehr gibt. Haben wir eine feste, sichere Anstellung. Das Schöne ist, wenn bei uns der Beruf und die Berufung zusammenfallen, was passiert dann? Wenn ich einen Beruf habe, eine Arbeit habe, und das ist aber auch meine Berufung, dann mache ich das gerne. Dann wird mir die Zeit auch nicht lange. Dann ist das fast wie ein Hobby, weil da Leidenschaft dazu kommt. Da gucke ich nicht auf die Uhr. Da bin ich dabei. Und das ist das Wunderbare an der Berufung. Schauen wir uns also diesen Text an, den wir heute durchsprechen wollen. Wir können ihn auch mitlesen. Und zwar aus der Apostelgeschichte Kapitel 4, Abvers 23, wo wir ein sehr praktisches Beispiel dieser Berufung haben. Wie das funktioniert, wie das geht. Petrus und Johannes sind eingesperrt worden, sie waren im Gefängnis, sie sind vor Gericht gestellt worden, nicht vor das Bundesverwaltungsgericht, sondern vor dem Sanhedrin, Stadtgericht, Höchstgericht, was sie da haben, und sie mussten sich vor diesem Gericht verantworten, was sie da denn so machen, warum sie über Jesus so reden und so weiter. Und es ist ihnen eingegeben worden, sie sollen den Mund halten, sie sollen nicht weiter dieses Volk durcheinander bringen mit ihren Geschichten über Jesus. Und dann haben sie sie laufen lassen. Und jetzt geht unser Text los. Sobald Petrus und Johannes wieder auf freiem Fuß waren, gingen sie zu den Mitchristen und berichteten ihnen, was die führenden Priester und Ratsältesten zu ihnen gesagt haben. Die Reaktion der Versammelten auf das, was sie hörten, dass sich alle gemeinsam und einmütig an Gott waren. Mit lauter Stimme beteten sie, und jetzt geht dieses Gebet los, sie haben Zahl. Du großer Herrscher, du bist es, der den Himmel und die Erde und das Meer geschaffen hat, das ganze Universum mit allem, was darin ist. Du bist es auch, der durch unseren Vater David, deinen Diener, geredet hat, als dieser vom Heiligen Geist geleitet sagte: Was soll das Aufbegehren der Nationen? Was bringt es den Völkern, nutzlose Pläne zu schmieden? Die Könige dieser Welt haben sich zum Angriff bereit gemacht und die Machthaber haben sich miteinander verbündet zum Kampf gegen den Herrn und gegen seine Gesandten. Und so ist es tatsächlich gekommen. Hier in dieser Stadt haben sich Herodes und Pontius Pilatus zusammen mit den heidnischen Nationen Stämmen Israels gegen deinen heiligen Diener Jesus verbündet, den du gesandt hast. Doch indem sie so vorgingen, ist genau das eingetreten, was du in deiner Macht vorherbestimmt hattest und was nach deinem Plan geschehen sollte. Höre nun, Herr, wie sie uns drohen und hilf uns, als deinen Dienern furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkünden. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Ist das Gebet zu Ende? Nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei. Unerschrocken. Nation. Diese Gemeinde besteht aus unterschiedlichen Menschen, hauptsächlich aus Juden. Wir befinden uns ja in Israel. Juden, die Jesus als ihren Messias angenommen haben, als ihren Messias, als den Gesalbten, anerkennen. Und etwas später wird es dazu führen, dass daraus eine neue Religion wird, dass sie sich von den Juden trennen. Zu diesem Zeitpunkt ist das noch nicht so weit, aber man merkt, dass das nicht so richtig zusammenpasst. Aber nicht nur Juden sind in dieser Gemeinde drin, es sind auch Griechen da. Säkulare Leute, Leute, die jetzt keinen jüdischen Hintergrund haben, vielleicht die griechische Religion mit den vielen Göttern oder vielleicht sind es auch Atheisten, je nachdem. Auf jeden Fall, diese gehören auch mit zur Urgemeinde. Auch sie haben erkannt, Jesus ist Gottes Sohn. Den wollen wir folgen. Wenn Gott uns ruft, dann beruft er uns. Das ist eine ganz wichtige Lektion. Dann beruft er uns als Einzelne, ja, als Individuum. Gott spricht dich persönlich an. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Dann geht es jetzt nur um dich und Gott. Das ist richtig. Aber wenn er uns beruft, dann beruft er uns nicht dazu, dass wir jetzt allein damit klarkommen müssen, dass wir zu Gott gehören. Es geht nicht darum, dass Glaube, das, was zwischen Gott und mir passiert ist, Privatsache ist. Es geht nur mich was an. Keine Ahnung. Es ist auch nicht nur nicht Privatsache, es ist auch nicht nur Sache für meine Familie und mich und den Rest geht es nicht an. Da, wo dieser Glaube geschieht, wo dieser Glaube gelebt wird, geht er alle an, die an diesem Glauben teilhaben. Wir sind immer gemeinsam berufen auf diesen Weg. Es gibt keine Einzelkämpfer im Reich Gottes. Christen sind es berufen, gemeinsam unterwegs zu sein. Gemeinsam dieser Berufung nachzugeben. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir sollen und wir dürfen dass wir nicht alleine sind, sondern zusammengehören und zusammen berufen sind. Das macht vieles einfacher. Ich brauche mich nicht nur alleine darum zu kümmern, dass geredet wird, dass, wie wir gehört haben, das Wort Gottes weitergesagt wird. Wir machen das gemeinsam. Wir teilen uns die Arbeit auf. Wir ergänzen uns. Das ist der Vorteil, wenn wir was zusammen machen. Das hat allerdings auch einen Nachteil. Könnt ihr euch vorstellen, was für ein Nachteil das hat, wenn wir gemeinsam berufen sind? Der Nachteil ist, dass wir merken, dass wir so verschieden sind. Und manchmal passt das von unserer Art her nicht immer so zusammen mit uns. Aber unsere Berufung sagt, wir sind gemeinsam berufen. Berufen dazu, miteinander klarzukommen, so unterschiedlich wie wir sind, um das zu tun, was Gott von uns gemeinsam möchte. Ganz schöne Herausforderung. Wir sind Brüder und Schwestern, sagen wir, weil wir von der Gemeinde ja als Familie reden. Und manchmal werden aus dieser Beziehung von Bruder und Schwester Freundschaften. Aber es muss nicht sein. Manchmal heiratet auch Bruder und Schwester, also Glaubensbruder und Glaubensschwester. Das muss aber nicht immer sein. Das, was uns zusammenhält, ist unsere Blutsverwandtschaft. Die Blutsverwandtschaft des Lammes Gottes, der für uns sein Blut vergossen hat. Das ist das, was uns zusammenbringt. Unsere Verwandtschaftsbande. Jesu Blut verbindet uns. Das Leben, das er für uns hingegeben hat, wie wir letzten Sonntag noch beim Herrenmahl gefeiert haben, die Liebe, die er dargestellt hat für uns, ist der Kitt, der uns zusammenhält. oft mit Sympathie zu tun. Wir können es gut nehmen und geben. Wir haben es mit Antipathie zu tun, wo wir merken, da ist eher Distanz, da ist nicht so die Nähe da. Deswegen sollten wir uns nicht so sehr auf das konzentrieren, was von uns kommt, als auf das, was Gott uns schenkt, damit er uns die Einheit gibt. Und diese Gemeinschaft, zu der uns beruft, die hat einen ganz besonderen Namen. Einige kennen diesen Namen schon, der kommt aus dem Griechen. Und dieser Name heißt Koinonia. Manche Gemeinden nennen sich auch. Wir sind die Koinonia-Gemeinde. Und wenn man dieses Wort Koinonia übersetzt, dann heißt das auf Deutsch Gemeinschaft oder ein anderes, besseres Wort ist Teilhabe. Ich habe Teil an Jesus. Ich habe Teil an ihm durch die Taufe. Ich habe mich auf ihn taufen lassen. Ich habe Teil an ihm durch das Erdenmahl, an dem ich ihn esse und ihn trinke. Teilhaben. Das ist eine geistliche, das ist eine mystische Verbindung mit Jesus auf der einen Seite. Auf der anderen Seite drückt es aber aus, wenn ich diese Koinonia mit Jesus habe, habe ich sie auch mit seinem Leib, mit dem Leib Christi. Ich kann nicht sagen, ich habe Jesus lieb und das ist ganz toll zwischen Jesus und mir und komme mit meinem Bruder und meiner Schwester im Leib Christi nicht klar. Das geht nicht. Das ist ein Widerspruch. Weil Jesus auch sein Leib ist. Und sein Leib ist Jesus. Ich bin also in diese Koinonia Christi hineingeboren, hineinwiedergeboren und das macht sich in erster Linie an der Gemeinde, an der Urgemeinde sehr schön deutlich. Im zweiten Kapitel der Apostelgeschichte lesen wir Folgendes. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern und hielten die Mahlzeiten mit Freude und lautem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurde. Hier wird diese Koinonia, hier wird diese Gemeinschaft beschrieben. Sie drückt sich einmal aus, dass es hier eine Gütergemeinschaft gibt. Die ist in dieser Form bei uns heute nicht mehr so gut. Sie drückt sich darin aus, dass sie jeden Tag zusammen sind. Dass sie miteinander in den Tempel Gottes gehen, um dort anzubeten. Dass sie jeden Tag sich in den Häusern treffen. Hauskreise, Gebetskreise haben, wo sie miteinander essen, wo sie miteinander beten, wo sie Gott loben. Sie haben eine ganz intensive Gemeinschaft. Das ist diese Koinonia. Die, wenn wir sie mit unserer heutigen Situation als Gemeinde vergleichen, sehr intensiv ist. Sicherlich wird der eine oder andere jetzt einwenden, ja, wir hatten damals auch mehr Zeit gegeben. Die mussten nicht arbeiten gehen. Die hatten keinen Terminkalender, wo sie die Verpflichtung hatten und jenes und dieses. Und das stimmt natürlich auch zu einem gewissen Punkt. Und trotzdem ist das, was wir in dieser Urgemeinde vorfinden, auch etwas, was wir als Gemeinde heute abbilden sollen. Diese Koinonia. Dieses Miteinander und Füreinander Dasein. Dieses Zusammenkommen, um unsere Berufung gemeinsam zu leben. Das Leid. Was mir als wichtiges weiteres Zeichen bei dieser Berufung auffällt und in dieser Geschichte, ist die Kommunikation. Das Miteinander reden, im Gespräch sein, sich austauschen. der Austausch von Informationen unter den Christen. Wie sie miteinander reden, sich informieren übereinander und natürlich miteinander umgehen. Das läuft miteinander über. Wir lesen hier, sobald Petrus und Johannes wieder auf freiem Fuß waren, gingen sie zu den Mitchristen und berichteten ihnen, was die führenden Priester und Ratsältesten zu ihnen gesagt haben. Sie sind also gerade freigelassen worden, Johannes und Petrus. Aus dem Gefängnis raus, vom Gericht weg, das Erste, was sie machen, sie gehen zu den Christen. Irgendwo treffen sie sich in den Häusern. Sie sind nämlich immer zusammen, sie hängen immer zusammen. Also es ist gar nicht so schwer, dann auch einen Hauskreis ausfindig zu machen, wo diese beiden hingehen. Und sie reden sofort über das, was sie erlebt haben. Das ist natürlich etwas Spektakuläres. Gemeinschaft lebt vom Austausch, vom aneinander teilhaben lassen, wie es mir geht. Wie geht es dir? Danke, gut. Also nicht diese Ebene, sondern ein bisschen tiefer. Koinonia. Miteinander unterwegs sein. Anteil haben am Leben des anderen. Und mithelfen, wo ich in irgendeiner Form helfen kann. Vor allen Dingen aber auch in der Berufung des Gebetes zu beten füreinander. Aber besonders eben auch Austausch von Informationen, nicht nur zwischen Christen. Es geht ja nicht nur darum, das Neueste immer zu wissen, sondern es geht darum, auch Austausch zwischen den Christen und ihrem Gott. Das will auch gepflegt sein, das gehört auch zu dieser Kommunikation. Und wir hören, täglich treffen sie sich im Tempel, sprechen mit Gott, beten ihn an und opfern ihm Loblieder und Gebete. Täglich treffen sie sich in ihren Häusern, essen gemeinsam und feiern das Herrenmahl, was ja auch ein Ausdruck des Gebetes ist, der Anbetung. Danken, loben, preisen, bekennen, bitten, beten für die Menschen. Das steckt in unserer, wie könnte man das anders sagen, als Christen in unserer DNA drin, in unseren Genen. Wenn wir zu Christus gehören, dann ist das etwas ganz Natürliches, dass wir zu Gott gehen, dass wir miteinander zu Gott gehen, dass wir alles zu Gott bringen, mit ihm sprechen. Wenn wir das erkennen und das umsetzen, dann werden wir als Gemeinde Gottes zu einem, ich sage mal, Brunnen des Segens. Ein Brunnen, wo immer frisches, lebendiges Wasser ist. Und da, wo wir beten, fangen wir an, dieses frische Wasser herauszuholen und es zu verteilen. Um uns herum. Alles zu bewässern, was da durstig ist und nach Wasser verlangt, nach lebendigem Wasser. Wir werden zum Brunnen des Segens Gottes, wo wir dieser Berufung nachkommen. Und das ist schon die Berufung, die Gott an Abraham ausgesprochen hat. Ich werde dich zum Segen setzen und deine Nachkommen. Wir sind Abrahams Nachkommen und berufen diesen Segen Gottes, das Gute, das Helfende, das Heilende, das Rettende, durch den Segen weiterzugehen, durch unsere Gebete. Das ist nicht fantastisch. Das ist nicht ein toller Auftrag. Dies ist also unser priesterlicher Dienst, den wir als Gemeinde Jesu verrichten und den wir selbstverständlich in unserem Predigtext beobachten. Es heißt hier, die Reaktion der Versammelten auf das, was sie hörten, war, dass sie alle gemeinsam und einmütig sich an Gott warten, mit lauter Stimme beteten sie. Ganz automatisch, da wird nicht groß überlegt, was machen wir jetzt? Sollen wir beten? Sollen wir diskutieren, was wir machen können? Sie fangen nicht großartig an zu denken, sondern es geht automatisch. Sie hören und gehen ins Gebet. Und im Gebet geht es weiter. Die beiden Apostel machen sich nach der Entlassung aus dem Gefängnis und nach den Strafandrohungen, die sie gehört haben von Sanhedrin, also geradewegs zu ihren Mitchristen, die sich in den Privathäusern versammelt haben, wo sie diese Koinonia praktizieren. Petrus und Johannes teilen den Geschwistern in diesem Hauskreis diese schlechte Nachricht mit, die auf der anderen Seite auch wieder eine gute Nachricht ist, eine ermutigende Erfahrung. Auf der einen Seite spricht die Bibel davon, dass die ersten Christen eigentlich einen guten Namen hatten, eine gute Reputation. Sie waren wohl gewollt in der jüdischen Gesellschaft am Anfang. Jetzt merken wir, dass das langsam kippt. Dieses Wohlwollen der jüdischen Gesellschaft den Christen gegenüber wird mehr und mehr das Gegenteil. Der Sanhedrin versucht dagegen zu arbeiten, die Obrigkeit, und es beginnt so langsam die erste Christenverfolgung, die bis heute anhält, dass Christen verfolgt werden, um ihres Glaubens willen. Wichtig für uns ist zu sehen, was die Christen als erstes taten. Sie beten und sie treten in ihrem priesterlichen Dienst als Priesterinnen und Priester Jesu Christi ein. Und bei diesem Gebet greifen sie auf das Gebet Israels zurück. Was ist das Gebet Israels? Was sind die Gebete Israels? Die Psalmen. Wer von euch kann einen Psalm auswendig aussagen? Sehr schön. Die Juden lernen teilweise die Bibel auswendig. Es ist auf jeden Fall gut, auch für uns, den einen oder anderen Psalm auswendig zu lernen. Ich würde vorschlagen, fangen wir mit dem Psalm 21 an. Der wird im Religionsunterricht auf jeden Fall auswendig gelernt. Holt euch doch bei Psalm 1, er ist kurz und auch mächtig. Wir merken, dass die Psalmen in der Urgemeinde automatisch beharrt sind. Sie haben nicht die Bibel, aus der sie lesen, sondern sie fangen an zu beten und sie beten, als wenn sie einen Psalm lesen würden, weil diese Psalmen in ihnen drin sind. Weil sie die Psalmen kennen und ihre Aussagen. Was sie gerade brauchen, das nehmen sie sich. Einfach so, aus der Erinnerung. So fange ich an, mit dem Wort Gottes lebendig umzugehen und mit den Gebeten Israels selber zu beten. Und durch diese Gebete ist es interessant, fangen sie an, zurückzublicken auf die Geschichte Israels. Und da hat der David schon einmal einen Psalm geschrieben, wo sie auf einmal merken, dass die Situation damals bei David die gleiche Situation ist, wie sie sie jetzt vorfinden. Damals war das Volk Gottes bedroht, jetzt sind die Christen bedroht. Damals war der Gesalbte, nämlich David, der König, bedroht, jetzt ist der Gesalbte Jesus bedroht. Und sie erkennen, was da abgeht, und sie wenden sich an Gott. Wir könnten eigentlich fast sagen, dass das so eine Art prophetischer Umgang mit dem Wort Gottes ist. Priester benutzen einen prophetischen Umgang. Sie nehmen das Wort Gottes während des Betens. Sie diskutieren nicht darüber, sie beten, sie sind am Beten. Und während des Betens merken sie, was da gerade los ist. Und sie bitten Gott um Hilfe und sagen, und so ist es tatsächlich gekommen, hier in dieser Stadt haben sich Herodes und Pilatus zusammen mit den heiligen Nationen und den Stämmen Israels gegen deine heiligen Diener Jesus verbündet, den du gesagt hast. Und dann heißt es weiter, höre nun, Herr, wie sie uns drohen und hilf uns, als deinen Dienern furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkünden. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Krankheit und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Das ist die Bitte, die sie äußern. Das Gebet leitet sie gerade nicht dazu, dass sie kleinen beigeben, dass sie erklären, wie schrecklich alles ist und wie schlimm es ist, als Christ unterwegs zu sein. Dass sie Angst bekommen. Dass sie sagen, oh, besser halten wir den Mund, besser drücken wir uns weg und warten, bis alles wieder geglättet ist und dann kommt wieder langsam raus. Das ist nicht das, was sie als Impuls in dieser Gebetsgemeinschaft bekommen. Könnte ja auch sein, dass das kommt. Ich möchte, dass ihr arbeitet. Dass der Heilige Geist in dieser Gebetsgemeinschaft zu ihnen spricht und sagt, jetzt ist Abendmahl. Das ist in dieser Situation nicht der Fall. In dieser Situation geht es nach vorne. Gib du uns Mut, gib uns Freimut, nimm uns die Angst. Lass uns unerschrocken nach draußen gehen, denn du bist der Herr. Das ist unsere christliche Berufung in voller Aktion. Als Priester und Priesterinnen vor Gott zu stehen und uns leiden zu lassen, mit Gott im Gespräch zu sein. Sollen wir in Aktion treten als Baptistengemeinde hier in der Edelhofgasse und die Gebetsinitiative ergreifen, weil wir dazu berufen sind, liebe Schüler. Das ist unsere Berufung, unsere Aufgabe. Interessant ist dann in dem folgenden Vers, wie Lukas berichtet, nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Was sagt uns dieser Satz? Unsere Aufmerksamkeit springt natürlich als erstes auf dieses Beben. Aber das Beben noch ein bisschen zurück. Zunächst einmal sagt uns dieser Satz, dass diese Gebetsinitiative des Gebetskreises nicht ohne Auswirkung bleibt. Es geschieht etwas. Es geschieht etwas Gewaltiges. Beten ist nicht da sein und es passiert nichts. Und ich gehe wieder raus. Wenn ich bete, dann passiert etwas. Wenn ich mit Gott in Kontakt trete, dann hat das Auswirkungen. Unbedingt. Vielleicht nicht immer so gewaltig wie hier in diesem Text. Aber es hat Auswirkungen. Wir hören hier wahrscheinlich von einem Erdbeben. Die Erschütterung war aber nicht nur äußerlich, sondern ich finde, dass es viel entscheidender ist, dass diese Erschütterung in den Christen geschah. Stellt euch einmal vor, was passiert wäre, wenn das wirklich ein Erdbeben gewesen wäre. Stellt euch vor, ihr seid irgendwo versammelt und betet zu Gott, und es geschieht ein Erdbeben. Was macht ihr jetzt? Fangen wir an, Gott zu loben und zu preisen oder was? Wer von euch macht schon einmal ein Erdbeben? Was macht man dann?
Im Moment ist man ganz überrascht.
Ja.
Weil sie dann versucht, eine Deckung zu geben. Wenn ihr gesagt, ja, was können wir jetzt tun? Verstecken oder vertrauen?
Gott ist mit uns und Gott will, dass wir rausgehen. Und er geht mit uns, er beschützt uns. Und wenn wir rausgehen werden, werden wir gewaltige Wunder erleben. Und er wird das tun, was Jesus uns vorgemacht hat. Kranke heilen. Wunder werden geschehen. Das ist was ganz anderes, als hätte ich Angst bekommen, weil ein Erdbeben gerade losgeht. Sie waren positiv erschüttert. Die Kraft Gottes kam in sie hinein, und das will Lukas hier sagen. Diese Gebetsgemeinschaft hat Auswirkungen. Sie stärkt uns, sie ermutigt uns, sie gibt uns Orientierung, was los ist und wie wir weitergehen sollen. Wir können auch sagen, dass hier so ein zweites Pfingsten geschehen ist. Es ist ähnlich wie das Pfingstwunder in Kapitel 2. Wir sind jetzt erst in Kapitel 4 von der Apostelgeschichte. Etwas Gewaltiges wackelt, an Pfingsten war es Sturm, Feuerzungen, Sprachwunder und so weiter. Hier wackelt die Erde und sie gehen hinaus in freien Mut, das Evangelium zu verkünden. Es geschieht genau das, was Petrus vor dem Sanhedrin sagte: Wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Sie gehen voller Zuversicht weiter. Und das gehört auch zu unserer Berufung, dass wir beten und dass wir durch das Gebet gestärkt und bevollmächtigt das Evangelium den Menschen weiter sagen, dort, wo Gott es hinstellt. Wollen wir diesen Beruf ausleben? Es kostet nur deine Hingabe. Dazu musst du bereit sein. So wie Jesus sich hingegeben hat, ganz und gar für uns, kostet es unsere Hingabe, dass wir uns Jesus hingeben, zur Verfügung stellen, unseren Terminkalender auf das umstellen, was Jesus wichtig ist. Haben wir Chancen, unsere Berufung auszuleben. Wenn wir das nicht tun, werden wir an unserer Berufung vorbeigehen. Und das hat auch Auswirkungen. Aber ich bin gute Zuversicht, dass wir das wollen, weil der Heilige Geist in uns ist.